Ja, vielen Dank, Anja, für die Einleitung, die uns schon so viel gesagt hat, was wir mitnehmen können. Brauche ich gar nicht mehr sagen. Aber ich mache das trotzdem, denn bei mir geht es um was anderes. Im Gotteshaus, im Jerusalemer Tempel, ist viel los. Viele Menschen drängen sich aneinander vorbei und sie steigen gewaltige Treppen hinauf, durchqueren riesige Plätze oder die Säulenhallen. Im Frauenvorhof, wo sich die Szene, die wir eben gehört haben, abspielt, ist ein ganz schönes Getümmel. Einige haben ein Schaf dabei, das sie opfern wollen, und andere suchen eine Stelle auf, wo Priester eine Predigt halten. Und dann gibt es noch das Schatzhaus, wo die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen werfen. Wohlhabende Menschen öffnen ihren Beutel, wohlhabende Männer, und werfen ihr Geld in den Opferkasten. Und es war Brauch, dass die Priester die Höhe der Spende verkünden. Also Joachim, du musst hier kein Beispiel nehmen. Du musst jetzt nächsten Sonntag nicht die Höhe der Spenden vorlesen und auch nicht die Kollekte einzeln vorstellen. Aber das ist ja schon was. Die Priester verkünden laut, wie viel jemand gegeben hat. Vielleicht sollte gerade bei den großen Spenden andere motiviert werden, auch mehr zu geben. Für die Menschen, die das nicht konnten, war das eher deprimierend. So manch ein großzügiger Spender mag das Haupt noch ein wenig höher getragen haben. Seht, was ich für Gott tue. Da könnt ihr mal sehen, wie lieb ich ihn habe und wie sehr muss er mich jetzt lieben. So ein bisschen hat mich diese öffentliche Bekanntgabe an eine Sendung erinnert, die ab und zu im Fernsehen läuft, Ein Herz für Kinder. Und ich weiß nicht, habt ihr vielleicht schon mal geguckt? Und wenn man dann unten guckt, dann läuft da so ein Band entlang und da steht immer Max Mustermann, 20 Euro, Eugen hast du nicht gesehen, 150 Euro. Und ich denke dann manchmal, naja, für mich sind das Fremde, aber was wäre, wenn ich da meine Nachbarn erkennen würde? Würde ich das bewerten? Auf der Internetseite von Deutschland hilft, fand ich, dass Großspender bestimmte Vorrechte haben. Und das gilt nicht nur für Deutschland hilft, das gilt es auch für viele andere Spendenorganisationen. Sie bestimmen mit, in welcher Lohnsituation die Spende helfen soll. Sie bekommen ein Spendenmagazin. Und Sie können sogar selbst ein Teil des Magazins werden, in dem über Ihre Großzügigkeit berichtet wird. Sie erhalten exklusive Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen. Ich wusste das bis dahin nicht. Doch gehen wir zurück in den Tempel. In all dem Getriebe sitzt Jesus mit seinen Jüngern und beobachtet das Geschehen. Er beobachtet, wie die Wohlhabenden ihren Beutel ausleeren. Erwarten Sie vielleicht eine besondere Gnade, so wie beim Ablasshandel? Wollen Sie gut dastehen? Und dann kommt da diese Witwe und legt ihre 2 Kupferpfennige in den Opferstock. Das war so viel wie ein Groschen damals. Ich weiß nicht, was man damals mit einem Groschen kaufen konnte. Vielleicht kann man es heute mit 2 Euro vergleichen oder 5 Euro. Und auch dieser Betrag wird verkündet. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere herablassend nach der Witwe schaute oder denkt, wer kann denn damit überhaupt etwas anfangen? Das ist doch so gut wie nichts, hätte sie gleich sein lassen können, brauchen wir nicht. Doch für die Witwe war es was anderes, für sie war es alles, was sie hatte. Das sagt Jesus auch in den Versen 43 und 44. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die anderen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles gegeben, was sie selbst dringend zum Leben gebraucht hätte. War die denn naiv? Ihren letzten Pfennig in den Opferstock zu geben, wovon wollte sie denn leben, wovon essen? Wie konnte sie nur? Was hatte sie sich dabei bloß gedacht? Und umgekehrt könnte man sagen, waren die, die von ihrem Überfluss gaben, die Reichen, geizig? Sie gaben nur das, was übrig war? Oder egoistisch? Haben sie das gegeben, damit man sich Ansehen erkaufen kann? Bei Gott und vor den Menschen? Was geht dir durch den Kopf, wenn du diesen Text liest? Vielleicht hast du auf den ersten Blick gedacht, ist ja ganz einfach, ne? Aber vielleicht ist es auch ein bisschen Bewunderung, ein komisches Gefühl, weil du befürchtest, jetzt erwartet man auch Ähnliches von dir. Da guckt der Joachim jetzt demnächst. Aber lasst uns die Reaktion einmal genau anschauen. Wie reagiert Jesus? Er beobachtet nur, seine Aussage ist ganz sachlich, ganz wertfrei. Und da ist auch keine Aufforderung drin, es genauso zu tun. Wir haben Stellen in der Bibel, da sagt Jesus ganz klar, geht hin und handelt ebenso. Das macht er hier nicht. Er stellt fest, dass die Witwe mehr als alle anderen gegeben hat, weil sie alles gegeben hat, was sie hatte. Und trotzdem, diese Aussage hat es in sich. Wie konnte sie ihr ganzes Geld geben? Sie musste doch wissen, was das für sie bedeutet. Und ihr muss doch auch klar gewesen sein, dass diese zwei Kupfermünzen den Bock nicht fett machen. Aber sie gibt es voller Vertrauen und im Glauben. Sie weiß und hat für sich erkannt, dass sie Gott hundertprozentig vertrauen kann. Und ich denke, sie tat das, weil Gott es ihr in diesem Moment aufs Herz legte. Und sie tat das Ganze ohne großes Aufsehen, ohne Tamtam. Einfach so. Sie liebte und vertraute ihrem Gott. Und deshalb konnte sie so handeln. Und ich denke da an den Vers in Matthäus 6, Vers 26. Seht die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Das hat sie geglaubt. Nun wäre es falsch und zu behaupten, dass die, die aus ihrem Überfluss gespendet haben, das nur taten, um Anerkennung zu kriegen. Damit tun wir ihnen Unrecht und damit würden wir auch heute Unrecht tun. Sicherlich waren da auch sehr viele aus Ehrfurcht vor Gott da und aus Liebe und im Vertrauen zu ihm. Wer von euch kennt Mary Poppins? Mary Poppins, eine Nanny, eine Kinderfrau, hat ihren Schützling Michael angeleitet, alles, was er gespart hatte, und das waren 2 Pence, der 2 Pence also, auch nicht viel, der alten Vogelfrau für ein Päckchen Vogelfutter zu geben. Sein Vater, ein Bankier, wirft ihm vor, dass er sich damit hätte auch Aktien kaufen können und an den weltweiten Gleisbauten beteiligen. Da hätte er doch was von gehabt. Und auch hier ist die Frage, ist es nicht falsch, das Einzige, was man besitzt, zu geben? Und da könnte man sagen, es ergeben sich 2 Möglichkeiten. Wer nur vom Überfluss abgibt, der teilt sein Vertrauen auf Gott und sein Vertrauen auf die eigene Kraft auf. Und wer auch den letzten Rest gibt, vertraut sich ganz Gott an. Das wäre leicht zu verstehen, aber so einfach ist es nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, ganz genau auf Jesus zu sehen. Jesus schaut genau hin und er will den Menschen, die ihm folgen, etwas zeigen, also auch uns. Es gibt 2 Möglichkeiten, mit unseren Mitteln, mit dem, was wir haben, umzugehen. Wenn ich etwas übrig habe, dann gebe ich. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn ich etwas habe, dann gebe ich. Im ersten Augenblick ist der Unterschied gar nicht so groß. Möchte es aber mit dem verdeutlichen, was der Schriftsteller Ivan Turgenev einmal gesagt hat. Wenn man in meinem Beisein das Lob des reichen Rothschild singt, weil er ganze Tausende seines ungeheuren Einkommens für die Erziehung von Kindern, für die Heilung von Kranken und den Unterhalt von Greisen spendet, dann erregt das meinen Beifall und rührt mich an. Indessen vermag ich bei allem Beifall und aller Rührung nicht die Erinnerung an eine arme Bauernfamilie unterdrücken, die eine kleine, verwaiste Nichte unter ihr elendes Dach aufnahm. Nehmen wir Katja zu uns, meinte die alte Frau, dann geht unser letzter Groschen drauf. Dann langt es nicht einmal mehr für das Salz in der Suppe. Nun, sagte der Bauer, dann essen wir sie eben ungesalzen. Und Turgenew schließt seine Erzählung ab mit den Worten: Ein weiter Weg von Rothschild bis zu diesem Bauern. Nun, ich möchte gar nicht beurteilen, inwieweit wir aus dem Überfluss geben, oder das steht mir nicht zu. Oder zumindest das, was wir uns noch leisten können. Und ich möchte ganz deutlich sagen, es geht überhaupt nicht in diesem Text darum, wie viel wir geben. Ich möchte den letzten Vers nochmal lesen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend gebraucht hätte. Will uns dieser Text unter Druck setzen? Ich denke nicht. Jesus wertet nicht. Und er fordert in diesem Text auch nicht auf, ich wiederhole das nochmal, es genauso zu machen. Aber es macht deutlich, Jesus sieht, mit welchem Herzen gegeben wird. Mit welchem Herz, mit der Herzungshaltung. Und das ist das Wesentliche. Welche Motivation steht dahinter? Und wenn auch hier die ganze Zeit von Geld die Rede ist, ich rede eigentlich überhaupt nicht gern über Geld, möchte ich einen Schritt weiter gehen. Es gibt so viele Dinge und Bereiche, die wir in den Dienst Jesu stellen können. Wie ist es denn mit unserer Zeit? Mit unserer Kraft? Mit den Fähigkeiten und Fertigkeiten, die wir haben? Bin ich da nur bereit, von meinem Überfluss zu geben? Oder wenn es mir was bringt? Oder ist es die Liebe Gott, zu Gott oder zu den Geschwistern, die mich drängt, etwas zu tun? Zeit aufzubringen? Zu knapsen. Der Glaube, dass Gott mich gerade jetzt hier dort haben will und dass er mir auch die Kraft dazu gibt. Vielleicht denkst du manchmal, das, was ich habe und geben kann, das ist so wenig. Ich kann nicht mehr viel tun. Und was bringt das schon? Das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Eigentlich kann ich es gleich lassen. Andere können das vielleicht viel besser. Aber in Gottes Augen kommt es nicht darauf an, eine große Leistung zu vollbringen. Für Gott kommt es darauf an, mit welchem Herzen du es tust. Wie sehr habe ich mich immer gefreut, wenn meine Kinder und mittlerweile auch meine Enkelkinder mir ein selbstgemaltes Bild, auf dem manchmal kaum zu erkennen war, was es darstellen sollte. Eine komische, geformte Figur, irgendwas Selbstgebasteltes oder einen gepflückten Blumenstrauß brachten. Das war für mich immer etwas ganz Besonderes. Und ganz nicht, bestimmt nicht wegen der künstlerischen Leistung oder dem tatsächlichen Wert, sondern weil da ihre ganze Liebe drin steckte. Weil sie es mit ganzem Herzen taten und ich einfach wusste, sie haben mich lieb. In einem Zitat von Hugh Gerards, glaube ich, so spricht man das, der lange Zeit als einer der stärksten Männer der Welt galt, heißt es: It's not the weight of the stone, it's the reason why you lift it. Nicht das Gewicht des Steines ist entscheidend, sondern der Grund, weswegen du ihn aufhebst oder anhebst vielmehr. Und deswegen frage ich auch, welche Motivation hast du? Wo bist du gefragt? Wenn es um unser Geld, unsere Zeit, unsere Kraft, um Gastfreundschaft oder Gesprächsbereitschaft geht. Wenn es um die Gaben geht, die uns zur Verfügung gestellt sind, mit denen uns Gott ausgestattet hat. Was ist der Grund für das, was du tust? Ich möchte den Text noch einmal komplett lesen. Dann setzte sich Jesus im Tempel in der Nähe des Schatzhauses hin und beobachtete, wie die Besucher des Tempels Geld in die Opferkästen warfen. Viele wohlhabende Leute gaben großzügig. Dann kam eine arme Witwe und steckte zwei kleine Kupfermünzen hinein, zusammen so viel wie ein Groschen. Da rief Jesus seine Jünger zu sich heran und sagte zu ihnen: Ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die haben alle nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Sie aber hat alles hergegeben, was sie selbst dringend zum Leben brauchte. Wie gesagt, die Witwe zeigt uns, wozu wir als Kinder Gottes in der Lage sind, wenn wir aus Glauben und im Vertrauen handeln. Und dazu möchte ich heute ermutigen. Alles, was du bist, alles, was du hast und alles, was du kannst, unter die Herrschaft Gottes zu stellen und dann im Glauben und im Vertrauen zu ihm zu handeln. Amen.